möchten Sie mich Ihnen heute etwas erzählen über die beeindruckende Gestalt von Samuel Kullen aus Korntal. Er ist am 20. April 1827 in Korntal geboren und am 4. Oktober 1865 in Beirut im Libanon gestorben. Er war ein Missionar in drei Kontinenten. Nun ist Korntal und die evangelische Weltmission ein ganz besonderes Thema. Neben all den anderen Korntaler Impulsen für die evangelische Pädagogik, für das Rettungshauswesen und für den Zusammenhalt des Volkes Gottes. Wenn wir von Korntal reden, müssen wir zuerst von Gottlieb Wilhelm Hoffmann reden. Er hatte 1819 die Gründung dieser Brüdergemeinde, die gegenüber der Württembergischen Landeskirche unabhängig ist, beim König durchgesetzt. Er hatte sie ermöglicht durch eigene Spenden und durch gesammelte Mittel. Aber schon zuvor, nämlich 1816, hatte Hoffmann zusammen mit seinem Freund, mit dem er in Lernberg im gleichen Haus am Marktplatz wohnte, nämlich mit Johann Friedrich Josnans, die beiden hatten den ersten Hilfsverein für die Basler Mission gegründet. Sehnlich erwarteten beide die Wiederkunft Jesu. Aber weil sie Jesu Wort aus der Bibel ernst nahmen, wussten sie, es muss gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker, und erst dann wird das Ende kommen. Und darum haben sie sich für Mission eingesetzt. Hoffmann war es auch, der schon damals, 1816, den jungen Weberburschen Wilhelm Dürr, der zur Gerlinger Gemeinschaft gehörte, ermutigte, als erster Missionszögling im eben gegründeten Basler Missionshaus einzutreten. Hoffmann war es, der dafür sorgte, dass damals im bitterarmen Korntal große Spenden für die Missionsarbeit aufgebracht wurden. Und Hoffmann sorgte auch dafür, dass zum Heimaturlaub heimkehrende Missionare mit ihren Familien in Korntal eine Heimat auf Zeit wenigstens finden konnten. Und auch auf dem Friedhof der Korntaler Schwestern und Brüder, dem Begräbnisgarten, sollten Missionare wie Dr. Ludwig Krapf, Johannes Rebmann, Samuel Hebig, Johann Friedrich Traub, Karl Wilhelm Isenberg ihren letzten irdischen Ruheplatz finden. Eine ganz besondere Freude für den mutigen und rastlos tätigen Reichsgottespionier Gottlieb Wilhelm Hoffmann war es jedoch, dass sein eigener Sohn, Dr. Wilhelm Hoffmann, im Jahr 1839 das Amt des Missionsinspektors in Basel übernahm. Der baute dort entschlossen und fantasievoll die Ausbildung der Zöglinge aus zu First Class Missionaries. Dazu hin sorgte er für den Ausbau der überseeischen Missionsstationen und Missionsgebiete. Vor allem aber war ihm wichtig, die ständig wachsenden Herausforderungen zu unterfüttern durch die Verbreiterung des Freundeskreises, der für die Mission betete und spendete. Zwar hat der in Lernberg geborene Missionsinspektor Dr. Wilhelm Hoffmann nie in Korntal für längere Zeit gelebt. Denn nach seiner Lernberger Zeit trat er sofort in die württembergischen niederen Seminare und damit in die theologische Ausbildung ein. Aber doch war er so mit der von seinem Vater geschaffenen Heimat Korntal verbunden, dass Vater Hoffmann seinen Sohn im Jahr 1843 als Pfarrer für Korntal von der Basler Mission zurückreklamierte. Nämlich damals, als der bewährte Korntaler Pfarrer Sixt Karl Kapf zum Dekan von Münzingen berufen worden war. Die Basler Mission konnte damals mitten in der Zeit ungestümsten Aufbaus Wilhelm Hoffmann nicht abgeben. Stattdessen gab sie den bewährten Missionslehrer Jakob Heinrich Staudt für den Pfarrdienst in Korntal frei. Dieser Pfarrer Staudt hat nun seinerseits mit einem für die Mission brennenden Herzen gerade auch in Korntal den weiten Horizont für die Weltmission offen gehalten. Eine kleine Story, so sorgte etwa Pfarrer Staudt in Absprache mit Dr. Wilhelm Hoffmann dafür, dass der Missionar Wittmann in Ghana, wie man heute die Goldküste heißt, die rechte Frau bekam, und zwar in Gestalt der Jungfrau Rosina Binder. Sie stammte aus einer der ersten Korntaler Ansiedelfamilien. diese Rosina Wittmann geborene Binder stand ihrem Mann bei seiner Arbeit in Akropong erstaunlich lange Jahrzehnte hindurch hilfreich bei und wurde eine, wie es hieß, Mutter der einheimischen Gemeinden. Im Unterschied zu den meisten der jung verstorbenen Missionarsfrauen konnte sie noch in der alten Heimat ihren 81. Geburtstag erleben. Dr. Wilhelm Hoffmann, der Sohn des Korntalgründers, wurde nach 11 stürmischen Missionsjahren, die von viel Arbeit und Verantwortung erfüllt waren, auch erfüllt von schwerer familiärer Last. 1850 als Professor und Stiftseferus nach Tübingen berufen. Aber schon 1852 holte ihn der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Nach Berlin. Man nannte diesen König den frommen Romantiker auf dem Thron. Er wollte Dr. Wilhelm Hoffmann als Hof- und Domprediger in die unermesslich große Aufgabe der Seelsorge für die Domgemeinde rufen und für den Aufbau des Domkandidatenstiftes. Aber dann wurde Dr. Wilhelm Hoffmann in rascher Folge Mitglied des Berliner Oberkirchenrats, er wurde Generalsuperintendent der Kurmark und schließlich ab 1884 Staatsrat und damit einer der einflussreichsten Gestalten der preußischen Kirchenregierung. Er gehörte auch vielen Komitees und Vereinen an, größtenteils sogar als Vorsitzender. Man sagt, er habe 51 Vorständen und Ausschüssen angehört, die er meist in seinen weiten Amtsräumen im Maubeuge-Park versammelte, oft drei Ausschüsse zu gleicher Zeit, wobei Dr. Hoffmann von der einen zur anderen Sitzung schreitend selbst die wesentlichen Anstöße gab. Unter all diesen Komitees war ihm wohl der Jerusalem-Verein am wichtigsten. Dieser Jerusalem-Verein war gegründet worden, um von Preußen aus die Arbeit im Heiligen Land strategisch auszubauen. Es war, als ob über diese Arbeit die alte Sehnsucht der ersten Korntaler Pioniere nach dem Heiligen Land in anderer Weise zur Erfüllung kommen sollte, aber auch in anderer Weise, als sie Christoph Hoffmann, der andere Sohn des Korntalgründers, mit seiner Templerbewegung zu verwirklichen gesucht hatte. Korntal und die Mission. In diesem weiten Korntaler Horizont lebte und wirkte Samuel Kullen in den kurzen, noch nicht einmal 39 Jahren seines bewegten Lebens. In Korntal wurde Samuel Kullen im April 1827 geboren. Sein Vater war der aus Hülden stammende geniale Pädagoge und pietistische Gemeinschaftsmann Johannes Kullen. In Hülden 1787 geboren, in Korntal gestorben 1842. Dieser Johannes Kullen war geprägt durch das fromme Elternhaus in Hülden, das von der Bibel und von der Nüchternheit bestimmt war. Er war aber auch geprägt durch Theologen wie Dekan Hartmann in Laufen und Pfarrer Friedrich in Winzerhausen, die gegen den liberalen Geist der damaligen Kirche offen freimütig rebellierten. Diesen Johannes Kullen berief der Korntalgründer Gottlieb Wilhelm Hoffmann nach Korntal. In jener Zeit betrieb Kullen ein kleines privates Knabeninstitut in Metzingen. Aber Hoffmann sagte, bring doch deine Knaben mit nach Korntal und bau das Institut in Korntal aus. Dabei wurde zuerst Johannes Kullen trefflich unterstützt bei diesem Betrieb des Knabeninstituts in Korntal durch seine Schwestern Sophie und Christine. Aber nachdem Sophie nach schwerer Krankheit verstorben war und Christine Kullen vom Korntaler Armenschullehrer Andreas Banner umworben war, verheiratete sich Johannes Kullen mit der aus Schaffhausen in der Schweiz stammenden Offizierstochter und Krankenschwester Therese Hutter. Dieser Kontakt Kullens zur Schweiz hin war nicht zufällig. Johannes Kullen war in besonderer Weise verbunden mit den Erweckungskreisen in und um Basel. Dieser enge Kontakt war 1813 entstanden und wurde von Kullen zeitlebens aufrechterhalten. Denn nach der Völkerschlacht von Leipzig hatten sich französische Truppen in Hüningen in der Basel benachbarten Festung verschanzt. Die Alliierten, die Preußen, die Russen, aber auch die Württemberger, darunter auch württembergische Landwehr, belagerten die Festung Hüningen. Christian Friedrich Spittler, der geniale Basler Erfinder von Einrichtungen der Mission, der Bibelverbreitung, der Diakonie, hatte die Basler Traktatanstalt gegründet, auch die Basler Bibelanstalt, und verteilte nun unter den Soldaten der Alliierten christliche Traktate und Bibelteile. Und dabei traf er auf Johannes Kullen, der Quartiermeister in seinem württembergischen Landwehrregiment war. Kullen half rasch Spittler beim Verteilen der Traktate und der Bibelteile und besuchte dann auch die Versammlungen der Basler Geschwister und blieb zeitlebens mit ihnen in Verbindung, besonders jedoch auch mit Christian Heinrich Zeller, dem genialen Pädagogen, dem Gründer des Beugener Rettungshauses und der mit dieser Modelleinrichtung verbundenen Armenschullehreranstalt. Johannes Kullen gehörte mehr zu dem altpietistischen, wie wir heute sagen, Korntaler Flügel, neben dem es in Korntal auch starke Gruppen gab, der Gemeinschaften, die auf Michael Hahn zurückgehen. Kullens Einstellung gegenüber der ursprünglich scharf kritisierten württembergischen Landeskirche wurde nach und nach milder. Und doch hatten in manchen Einzelfragen es die beiden eigenwillig geprägten Brüder Gottlieb Wilhelm Hoffmann und Johannes Kullen miteinander nicht immer leicht. Johannes Kullen musste mit seinen pädagogischen Einrichtungen, später baute er das Korntaler Töchterinstitut neben dem Knabeninstitut auf, musste er durch viele finanzielle Sorgen und Engpässe hindurch. Es machte ihm auch manchmal Not, dass er nicht, wie er ursprünglich als junger Mann gewollt und angestrebt hatte, in seinen Instituten etwas wie Erweckungen erlebte. Aber er wurde immer skeptischer beim Gedanken, dass man Bekehrungen machen könne. Er musste lernen, dass man beim besten Wollen keine Christen machen kann. Auch viel körperliche Schwachheit machte ihm zu schaffen, aber noch mehr, dass er seine beiden ersten Frauen früh verlor. Therese, die Mutter von Samuel und einer Schwester Sophie, starb 1830 nach nur 5-jähriger Ehe. Die Brüdergemeinde, allen voran die Schwester Christine Berner, nahm sich um die beiden Waisen an, trotz der eigenen, großen und ständig wachsenden Familie. Und dann heiratete Johannes Kullen die Witwe Dietrich, die Witwe eines in Südrussland früh verstorbenen Basler Missionars. Sie brachte in die Ehe eine kleine Mina mit ein. Da beginnt nun eine besondere Familien- und Ehegeschichte, mit der ich sie kaum behelligen kann und sie doch nicht verschweigen kann. Diese kleine Mina wurde, als sie erwachsen war, die zweite Ehefrau des Hausvaters Friedrich Meyer in der Karlsruher Rettungsanstalt, genannt Harthaus. Die erste früh verstorbene Ehefrau Meyers war eine Elisabeth Wilhelmine Kullen aus Hülden gewesen. Sie merken, wie die Kreise sich schließen. Also die zweite Ehefrau, diese Mina Dietrich, die aus Russland stammte und im Haus Kullen aufgewachsen war. Aber als auch sie früh starb, da heiratete Hausvater Meyer im Rettungshaus Harthaus die verwitwete Lydia Busch, geborene Arnold. Und hier schließt sich der Kreis wieder zu der ganzen Familie von Wilhelm und Johannes Busch, von Vater Dr. Wilhelm Busch, Frankfurt. Aus dieser zweiten Ehe mit Wilhelmine Dietrich, geborener Reuss, dieser Witwe des Russlandmissionars, mit Johannes Kullen entstammte eine Tochter Therese, die sich später verheiratete mit dem Stuttgarter Zuckerfabrikanten Adolf Reilen, auch hier wieder Querverbindungen. Er, Adolf Reilen, war der Sohn der für das evangelische Stuttgart des 19. Jahrhunderts so wichtigen Charlotte Reilen. Als Wilhelmine Kullen, geborene Reuss, verwitwete Dietrich, nach nur 16-monatiger Ehe verstarb, ging Johannes Kullen eine Ehe ein, er musste ja jemand für seine eigenen Kinder haben, mit Luise Bodner aus Stuttgart, die einige Jahre Lehrerin am Töchterinstitut in Korntal gewesen war. Aus dieser dritten Ehe entstammten dann die beiden Kinder Maria, die später verheiratet war mit dem Missionar Gustav Stern, und Christian, der später Pfarrer in Hattenhofen und in Kuchen war. Nun wieder zurück zu Samuel Kullen. Von seinem Vater Johannes Kullen hat der älteste Sohn Samuel Kullen vieles dankbar in Erinnerung behalten. So hat Kullen seine Kinder bewusst nicht zu früh zum Lernen und zum Arbeiten angehalten. Man solle Knaben wie Füllen sein lassen, die man zuerst erstarken lasse, bevor man sie anspanne. Auch dürften Kinder fröhlich sein, denn auch die Vögel unter dem Himmel seien fröhlich, solange sie wachsen. Es war Kullen auch wichtig, früh mit seinen Kindern das Lernen von Bibelworten zu üben. Wenn er allerdings den Eindruck hatte, es werde dem Kind zu viel, hörte er einige Tage und Wochen damit wieder auf. Eine Sparkasse wollte er seinen Kindern nicht anlegen, das mache sie nur geizig. Stattdessen ermutigte er sie, wenn sie Geld geschenkt bekommen hatten, auch etwas davon für die Heidenkinder zu geben, damit auch die den Heiland kennenlernen. So wurde auch bei Samuel schon früh die Liebe zur Mission geweckt. Schon bei der Taufe von Samuel war es dem Vater Johannes wichtig gewesen, betend den Sohn der Barmherzigkeit Gottes zu übergeben. Lebenslang blieb dem Vater die tägliche Gebetsbitte: Hilf, o Herr, meinem Samuel auch heute wieder durch. Als Samuel auf das Studium der Theologie zugehen wollte und sich darum auf das Landexamen vorbereitet, das ist eine Prüfung, damit die Elite der württembergischen Pfarrers herausdestilliert wird, da war das dem Vater lieb. Ihm, der doch früher so manche große Bedenken gegen Theologie und Landeskirche gehabt hatte. Aber Johannes Kullen sagte, wenn junge Leute schon biblische Erkenntnisse auf die Universität mitbringen, dann werden sie weniger aus ihrem Schriftglauben herausgerissen werden, auch wenn sie da und dort Ungläubiges hören sollten. Auch seien dann die Universitätsjahre keine schwere Arbeit mehr, wenn man den so mitgebrachten Stoff in das wissenschaftliche Fachwerk einreihen könne. Dies alles macht deutlich, dass es stimmt, wenn man manchmal über Johannes Kullen sagen hörte, er habe einen Glauben, der ihn so stark mache, dass er das Wörtlein Unglück fast nur aus der Sprachlehre kenne. 1941 begleitet Johannes Kullen seinen Sohn ins niedere Seminar Blaubeuren, in dem er dann 4 Jahre bleiben sollte. Es war Johannes Kullens Geburtstag, als er ihn dann dort zurückließ. Es war der letzte Geburtstag, den er auf dieser Welt erlebte. Umso wichtiger waren später dem Sohn die vielen Briefe, die sein Vater noch in großer Treue an ihn gesandt hat. Der Vater ließ sich gerne über das Seminarleben berichten, so freute er sich, wie die Lehrer und Repetenten sich in großer Treue um die jungen Leute annahmen. Er meinte jedoch auch, man kann noch viel evangeliumsgemäßer in der Freude des Glaubens mit den Seminaristen umgehen, dann könnte man ihnen mehr abgewinnen. Als der Sohn von seinen Neigungen zur Mathematik berichtete, ließ ihn der Vater wissen, treibe es, soweit du es nebenher tun kannst, denn es kann die Zeit kommen, da man bezahlte Pfarrer nicht mehr anstellen kann und auch nicht mehr anstellen will. Dann kannst du mit Unterricht geben in einem Fach des weltlichen Wissens dein Brot verdienen. Die Liebe Jesu muss dich treiben, deine Gaben wohl anzuwenden und sie durch fleißiges und gründliches Studieren so auszubilden, dass Gott dich in seinem Reich einst brauchen kann, wo und wie er will. Wichtig, wo und wie er will. Schon in Samuels Seminarzeit, also als 14-jähriger bis 18-jähriger Schüler, war er hochgeschätzt bei Lehrenden und bei den Mitseminaristen. Trotz seiner hohen Begabung war er nie ein Streber. Gleichwohl schrieb ihm der Vater besorgt, der Herr mache uns aus Gnaden recht unmündig, arm und klein, dass wir willig werden, Schüler des Sanftmütigen und des von Herzen demütigen Meisters Jesus zu werden. Was uns dann zuteil wird, ist Ruhe für unsere Seelen. Während die Selbstklugen und Selbstgerechten ihren Lohn schon dahin haben, in der armen Ehre, die sie von Menschen empfangen, und in täuschender Selbstüberhebung. Lieber Samuel, das Törichte Gottes ist weiser als aller Menschenverstand. Dass du viel Wohltaten genießt, tut unserem Herzen wohl. Der Herr segne alle, die dir wohltun. Hüte dich jedoch vor läppischer und tändelnder Korrespondenz. Damit raubt man nur einander wertvolle Zeit. Auch Jünglinge sollen einander zu fördern suchen, indem einen das Not ist. Jugendstreiche bringen keinen Nutzen. Geh sparsam um mit deiner Zeit. Ein anderes Mal gab er dem Sohn die Glaubenserfahrung weiter. Es nützt nicht viel, darauf bedacht zu sein, wie wir auf andere wirken, auch geistlich auf andere wirken. Wie mancher Tor wird da gefällt, wo er Bekehrungsnetze stellt. Es sollte unser Anliegen sein, dass wir selbst an den Zufluss der Gnaden Gottes angeschlossen sind. Wir sollten nicht darum sorgen, wie wir bei anderen das Glaubensleben vermehren können, sondern in erster Linie darauf bedacht sein, dass wir unser eigenes Glaubensleben vermehren. Denn keine natürliche Fertigkeit und Tüchtigkeit bringt es fertig, von Gott recht zu reden. Die wahre Berufung, von Gott zu reden, ist erstaunlich, wie das Johannes Kuhlen sagt, ist eingehüllt in ein unaufhörliches Gefühl eigener Untüchtigkeit und Angst. Aber nur so kann der Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht recht leiden. In einem weiteren Brief schreibt der kränkliche Vater aus Korntal nach Blaubeuren: Wohl dir, wenn du taub bist für jede Stimme, die sich gegen die Wahrheit des Wortes Gottes erhebt. Selig ist jeder, der bei der Bibel bleibt. Wenn deine Lehrer streng sind, soll es bei dir heißen, dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben. Aber sei treu im Geringsten. Von seiner eigenen Schwachheit sprach Johannes Kuhlen in seinen Briefen an den Sohn nicht. Und doch war er sterbenskrank. Ein Freund fragte ihn dann damals: Wird dein Gemüt nicht trüb, wenn du jetzt an deine Frau und an deine Kinder denkst? Aber Kuhlen sagte: Da mache ich nicht viel Umstände. Die Tränen der Empfindlichkeit sind nicht die Tränen, die Gott einmal abwischen wird. Ich kann doch meine Frau und meine Kinder in die Hand Gottes übergeben und mich dann ruhig hinlegen und sterben. So machte er es auch, der doch so zärtlich die Seinen liebte. Am 5. September 1842 starb er, erstaunlich am Abend des Begräbnistages. 4 Tage später, am 8. September 1842, traf das Dekret der Stuttgarter Regierung ein, dass der König die Wahl von Johannes Kuhlen zum Pfarrer von Wilhelmsdorf bestätigt habe. Das Andenken des geliebten Vaters ehrte Samuel Kuhlen, indem er 10 Jahre später das weit verbreitete Erbauungsbuch mit dem Titel 55 Erbauungsstunden des entschlafenen Johannes Kuhlen herausgab. Dieses Erbauungsbuch war verbunden mit einem ausführlichen Lebenslauf des Vaters und mit wertvollen Auszügen aus den Briefen, die der Vater an ihn, den jungen Samuel in Blaubeuren, gerichtet hatte. 1845 bezog Samuel Kuhlen das evangelische Stift in Tübingen zum Studium der Theologie an der Universität. Sein etwas älterer Vetter Johannes Kuhlen, der berühmte Hülbener Schulmeister, gestorben 1905, schrieb in sein Tagebuch: Mein Vetter Samuel war schon im Seminar Blaubeuren stets Primus, stets der Erste. Im Tübinger Stift blieb er wohl auf derselben Höhe, solche hervorragende Begabung sah man ihm bei seiner Bescheidenheit nicht an. Seine Predigten waren gedankenreich und tiefgehend. Bei Predigt und Katechese erhielt er in der Staatsprüfung die beste Note. Insgesamt schloss er das Examen mit der sehr seltenen Note 1 sehr gut ab. Und trotzdem war gerade in jener Zeit an eine Anstellung im württembergischen Kirchendienst absolut nicht zu denken. Es gab viel zu viele ausgebildete Theologen, die auf einen Vikarsplatz warteten. Wie nüchtern hatte schon fast 15 Jahre zuvor der Vater Johannes Kuhlen eine solche Situation vorausgesehen. Aber auch, der Herr soll dich in seinem Reich brauchen können, wo und wie er will. Entschlossen bewarb sich Samuel Kuhlen um Aufnahme in das Basler Missionshaus, in dem damals noch der Freund Dr. Wilhelm Hoffmann als Missionsinspektor wirkte. Zwar war Dr. Wilhelm Hoffmann 21 Jahre älter als Samuel Kuhlen, aber er gewährte dem jungen Korntaler Theologen stets allerherzlichste Zuneigung, die sich immer wieder äußerte in entscheidenden Hilfen für Samuel Kuhlen. In der Basler Mission war unter der Leitung von Dr. Wilhelm Hoffmann in jener Zeit, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, die Basler Mission in geradezu ungestümem Aufbruch. Missionsversuche in Südrussland, im Kaukasus, schienen gescheitert. Auch die Versuche in Sierra Leone und die Anfänge der missionarischen Arbeit an der Goldküste, heute Ghana genannt, stellten sich als überaus mühsam heraus. Viele Missionsfrauen und Missionare mussten ihr Leben lassen. Aber nun hatte sich Indien als jener Halbkontinent herausgestellt, an dem sich, wie Hoffmann sagte, die Kraft der christlichen Kirche wohl messen mag. Das Heidentum sei dort eine Großmacht, aber aufgrund der Arbeit der ehemaligen Basler Missionare, die damals dann in den Dienst der Church Missionary Society übergetreten waren, der Missionare Weitbrecht und Dürr in Ostbengalen etwa, die eine große Erweckung erlebten. Aufgrund all dieser Erfahrungen stellte Hoffmann fest, in Indien fehlt kaum eine Stufe möglicher Religionsbildung. Kein einziger Zug im charaktervollen Gemälde eines eigentlichen Religionssystems wird dort vermisst. An dieser Riesengestalt des Heidentums hat das Evangelium seine Kraft versucht und sich dabei siegreich erwiesen. Und darum war die Devise Hoffmanns mit aller Kraft Ausbau der indischen Arbeit. Auch Samuel Kullen wurde in kurzen Vorbereitungsjahren aufgebaut für den Einsatz in Indien. Dabei war es eine Freude für Dr. Wilhelm Hoffmann, dass sich Samuel Kullen in die Sanskrit-Sprache einarbeitete. Hoffmann hatte einst als zweiter Pfarrer von Winnenden, man sagte damals Diakonus, im Selbststudium das Sanskrit erlernt, mindestens die Anfänge. Es war Hoffmanns Überzeugung, ich zitiere, die eigentliche und größte Verleugnung eines Missionars liegt darin, sich einer mächtigen, fremden Individualität, nämlich der Individualität einer Nation, hinzugeben. Missionare sollen mit der heidnischen Nation verwachsen, aber so, dass diese Nation vielmehr zu ihnen hinauf und durch sie in Christus hineinwachsen. Die einfühlsame Beherrschung der fremden Sprache schien Hoffmann dazu das geeignetste Mittel zu sein. Samuel Kullen war es bei der ihm angeborenen Bescheidenheit nicht schwer, im überbelegten Missionshaus am Basler Leonhardsgraben in engster Gemeinschaft zusammenzuleben, mit jungen Männern aus dem Bauernstand, Handwerkerstand, Kaufmannsstand, mit ehemaligen Gymnasiasten und Schullehrern aus der Schweiz, aus Baden, aus dem Elsass und eben vor allem aus dem großen pietistischen Reservoir Württembergs. Angesichts seiner Einfühlsamkeit und auch seiner besonderen Begabung war Samuel Kullen geradezu vorherbestimmt für die Übernahme einer herausragenden Aufgabe in Indien. Er wurde 1852 dazu bestimmt, zusammen mit dem bewährten indischen Christen Hermann Kaundinya, einem ehemaligen Brahmanen, der in Basel ausgebildet worden war, die Katechistenschule Mangalore zu einem Predigerseminar neu zu organisieren. Jetzt kommen wir also nach Mangalore, nach Korntal und Blaubeuren und Tübingen kommt Mangalore. An der Westküste Indiens gelegen, durch eine Lagune wunderbar vom Meer abgetrennt, eine wunderbare Stadt am Hügel, aber manchmal auch in sumpfig heißem Klima. Dort war 1837 die erste Basler Missionsstation gegründet worden. Das war möglich geworden, nachdem 1833 auch nicht englischen Missionsgesellschaften die Arbeit in Indien gestattet worden war. Die mehrsprachige Küstenstadt, also mit Malabar und Tamil und so weiter, entwickelte sich zur Stammstation der Basler Mission in Indien. Zwar gab es in Mangalore und Umgebung nicht die Erweckung, die man erhofft hatte, aber zwei großherzige finanzielle Schenkungen trugen dazu bei, dass zuerst einmal auf dem Hügel Balmatha, eine Viertelstunde von der Stadt entfernt, in gesunder Höhe, ein Missionscompound, eine Missionssiedlung entstehen konnte, eine Kirche, das Missionshaus, Knaben- und Mädchenschule, samt dazugehörigen Internaten, dazu Werkstätten, Hospitaleinrichtungen und dies alles umgeben von einem Christendörflein mit seinen Gärten und Plantagen. Das andere war die Stiftung des Fürsten von Schönburg-Waldenburg und sie war dazu bestimmt, dass endlich aus dem Knabeninstitut, der Knabenschule in Mangalore, eine Ausbildungsstätte für einheimische indische Pfarrer und Prediger herauswachsen sollte. Mit dem Stichwort Mangalore hatte sich für Missionsinspektor Dr. Wilhelm Hoffmann viel Unliebsames verbunden. Dort hatten sich nämlich die Indienmissionare Basels getroffen, um sich nach Möglichkeit weitgehend abzunabeln von den immer verspätet eintreffenden Direktiven des Basler Missionsinspektors und vor allem des Basler Komitees. Hoffmann plante eine Visitationsreise, die dann aber wegen seiner Berufung nach Tübingen nicht mehr zustande kam. Umso mehr kümmerte sich dann sein Nachfolger, Missionsinspektor Josef Josenhans, der Jugendfreund Hoffmanns und Nachfolger im Amt des Missionsinspektors, um eine Missionsreise. Er sollte dort die entstandenen Zerwürfnisse mit den Missionaren in Indien und besonders in Mangalore ansprechen. Noch einmal ein Rückblick. Es ist ja eigenartig, dass Josef Josenhans, der Nachfolger von Dr. Hoffmann im Amt des Missionsinspektors, mit diesem Wilhelm Hoffmann zusammen in jenem Fachwerkhaus am Leonberger Marktplatz aufgewachsen war, dass die beiden also seit früher Jugend in innigstem Verständnis miteinander lebten. Josef Josenhans reiste selbst nach Indien, und zwar in einer langen Missionsreise von September 1851 bis Juni 1852. Er wurde ausgesandt beim Leonberger Missionsfest 1851, in dem Prälat Dr. Sixt Karl Kapf einige junge Leute ordinierte, zuerst den Inder Hermann Kaundinya, aber auch Samuel Kullen und zwei andere junge Missionare, die dann Josef Josenhans begleiteten auf der langen Schiffsreise nach Indien. In Mangalore stieß Josenhans wirklich auf überaus eigenwillige Persönlichkeiten, etwa auf den in seiner Weise sowohl begabten und einsatzbereiten, aber auch beschränkt sturen Missionarsältesten Greiner. Oder auf den ideenreichen, schlagfertigen und doch auch eigenwilligen Samuel Hebig. Er stieß auf den geistvollen, aber stets unberechenbaren und gegen alle Unterordnung sich wehrenden Dr. Mögling. Er stieß auf den sich selbst versteckenden, alles menschliche Regieren und Ordnung machen gründlich geringschätzenden Dr. Gundert. Mit diesen Persönlichkeiten und mit den anderen Missionaren rang Josenhans um eine gemeinsame Linie. Dazu gehörte auch die Neuordnung des Katechistenseminars. Einst hatte es Dr. Mögling ins Leben gerufen, aber viele der Missionare, wie etwa Hebig, zogen sich selbst ihre eigenen Gehilfen heran, und das Ergebnis war auch entsprechend. Kurzerhand hob Josenhans die Zweiganstalt in Talajeri auf und bestimmte die Katechistenschule in Mangalore zur gemeinsamen Ausbildungsstätte für die gesamte indische Mission Basels. Auch wenn er nicht gerade meinte, die Katechistenschule müsse ein Abklatsch des Tübinger Evangelischen Stiftes sein, so dachte er doch an ein Institut, an dem Theologie doziert und richtig studiert wird. Etwa soll das Neue Testament unter Zugrundelegung des griechischen Urtextes studiert werden, auch von den einheimischen Studierenden. In diese bei den meisten Missionaren umstrittene Anstalt wurde Samuel Kullen zusammen mit Hermann Kaundinya hineingestellt. Samuel Kullen titulierte sich selbst damals als Anführungszeichen Kandidat der Theologie, gegenwärtig Vorsteher des Katechistenseminars in Mangalore, Anführungszeichen oben. Neben der Vertiefung seiner eigenen Sanskrit-Studien gab er damals des Vaters Erbauungsbuch die 55 Erbauungsstunden heraus. Offenbar hatte er zudem Zeit. Denn das mit vielem Idealismus geplante Katechistenseminar wurde vorerst ein Fehlschlag. Der auf 4 Jahre geplante erste Kurs war noch nicht zu Ende, da musste das Seminar aufgelöst werden. Gründe dafür waren nicht nur die 4 große Sprachengebiete umfassende Gesamtlösung mit all ihren damit verbundenen innerindischen Problemen, sondern auch Rückfälle der Schüler in grobe Verfehlungen. Es gab auch schwere Krankheits- und sogar Todesfälle. Die Malabar-Missionare sammelten die begabten jungen Leute ihrer Stationen, die ja eine eigene Sprache sprachen, so viele sie zum Katechistenberuf für fähig hielten, und vereinigten sie wieder zu einer Katechistenschule in Talajeri. In Mangalore begann 1858 der aus Calw stammende Theologe August Finck mit 9 jungen Männern einen neuen Kurs. Auch hier wieder eine kleine Besonderheit. Finck heiratet in Mangalore eine Jungfrau, Luise Friederike Däuble, die Tochter des Schulmeisters aus Gerlingen. Eigentlich war sie dem Missionar Kammerer in Mangalore bestimmt, aber als Frau Däuble in Mangalore ankam, war Kammerer schon gestorben und da hat der Theologe Finck sie geheiratet. Nach 5 Jahren, als der erste Kurs vorbei war, wollte er wieder in württembergischen Kirchendienst zurückkehren. Zusammen mit seiner Frau auf der langen Schiffsreise wurde er krank und starb auf der Höhe von Korfu. Der deutsche Konsul besorgte die Beerdigung, an der Frau Finck gar nicht teilnehmen konnte. Als sie nach Hause gekommen war, hat sie in Heslach ein Kind geboren, ein Töchterchen, das aber bald starb. Aber es ist wichtig, dass Frau Däuble Kammerer Finck dann im Alter die Lebensgefährtin von Johannes Rebmann wurde, als er schwerkrank, dieser Missionspionier von Ostafrika, heimgekommen war. Und sie führte ihm noch einige Monate das Haus, bis Rebmann dann im Oktober 1876 starb. Auch ein Missionarschicksal. Jedoch haben sich all diese Anfangsmühen in Mangalore und das Durchstehen aller Turbulenzen gelohnt, denn das aus dem Katechistenseminar herausgewachsene Karnataka Theological College wurde zu seinem 150-jährigen Bestehen im Februar 1997 sogar von der örtlichen Hindu-Presse anerkennend gewürdigt. Den inzwischen 29-jährigen Samuel Kullen finden wir 1856 als Lehrer an einem College in Hull, geschrieben H-U-L-L, in England. In jener Stadt lernte er in Margarete vom Ende seine spätere Frau kennen. Sie stammte aus einer preußischen Offiziersfamilie. Schon als Kind hatte sie vom späteren Kaiser Wilhelm I. und seiner Frau Augusta viel Wohlwollen erfahren, denn der Vater vom Ende war Ordonnanzoffizier beim damaligen Prinzen Wilhelm, dem späteren Kaiser. Ihre Brüder Theodor und Ludwig wurden später Generalleutnant bzw. Generalmajor. Trotz dieser hochgestellten Familie konnte sich das herzensgute Gretchen, wie sie sich nennen ließ, die allerdings auch recht impulsiv sein konnte, auch in ganz einfache Verhältnisse schicken. So hatte ihre Tätigkeit als Lehrerin an der Töchterschule in Hull den Zweck, mit dem schmalen Einkommen, das sie bekam, auch ihren damaligen Leutnantsbrüdern, die kaum nennenswertes Gehalt bezogen, finanziell unter die Arme zu greifen. Samuel und Margarete verlobten sich 1856, aber an eine Heirat war wegen Geldmangel nicht zu denken. Da trat wieder einmal der inzwischen in Berlin zu hohen kirchlichen Ehren aufgestiegene Freund Dr. Wilhelm Hoffmann in Aktion. Er verschaffte dem Korntaler Freund eine Hilfspredigerstelle am Berliner Domkandidatenstift, die Samuel Kullen im April 1858 annahm. Jetzt sind wir also in Berlin Ende des letzten Jahrhunderts. Aufgrund der vielen Zuzüge aus der Provinz waren die Kirchengemeinden Berlins zu monströsen Gebilden herangewachsen. Es gab Parochien, in denen zwei Pfarrer insgesamt 80.000 Gemeindeglieder zu betreuen hatten. In der von Hoffmann betreuten Domgemeinde gab es etwa im Jahr 1852 82 Trauungen, 803 Taufen, es gab 262 Konfirmanden und 253 Beerdigungen. Dabei wollte die Mehrzahl der nominell Evangelischen von der Kirche überhaupt nichts mehr wissen. Darum hatte sich Hoffmann daran erinnert, dass es einst das Domkandidatenstift gab, das eingeschlafen war. Er belebte diese Idee neu und zog junge Theologen aus ganz Deutschland, aber vor allem aus Preußen heran in dieses Domkandidatenstift. Er wollte junge Theologen einführen in die Frage, wie man solchen entwurzelten Menschen predigen kann, vor allem wie man die Seelsorge bis hinter die Haus- und Glastüren vorantreiben kann in die oft notvoll engen Mietskasernen und dort erste diakonische Hilfe in Notlagen anzubieten. Samuel Kullen war berufen sozusagen als Tutor, als Repetent, als Helfer für die angehenden Gemeindepfarrer. Offenbar war er durch die immensen Aufgaben so in Anspruch genommen, dass wir aus jenen turbulenten Seelsorgejahren nichts wissen. Doch wir wissen etwas. Zum Geburtstag im April 1858 schickte ihm seine Braut Margarete vom Ende einen Gruß über den englischen Kanal und auch über die Spree. Das mit feinen Stickereien umrahmte Buchzeichen ist beschrieben mit den Worten: meinen Samuel zum 20. April 1858. Nur sehr unscheinbar bin ich. Doch die mich sendet übers Meer hat mit ihrer Hand viel heiße Wünsche zum Gruß und Glückwunsch eingewoben. Mit dem Zeichen des Kreuzes komme ich dich zu begrüßen und mit all der treuen, reinen Liebe, die ihr Herz für dich empfindet, für dein zukünftiges Amt, hat sie mich auserlesen. Es soll zum Zeichen in Gottes Wort dienen beim Lesen zu der Gemeinde. So wie im heiligen Buche sie wünscht, du sollst mich bewahren, so in deinem Herzen bewahr die, die so unaussprechlich dich liebt. Und dann folgt ein Brief, in dem deutlich wird, auch wenn du jetzt deinen Weg allein gehen musst, wenn Jesus dabei ist, der Herr, dann bist du nicht allein. Und wir dürfen uns darauf freuen, dass es auch möglich sein wird, dass wir einmal miteinander den Weg gehen. Wir wollen bereit sein, dass uns der Herr, der unseren Lebensweg ordnet, auch Kreuz und Leiden schicken kann. Aber wenn es aus seinen Händen kommt, ist es gut. Und nun sei Gott befohlen, mein geliebter Bräutigam, und bleibe wie immer nur deiner Margarete treu. Endlich am 18. April 1860 konnten die beiden heiraten und ein Jahr später wurde der Sohn Johannes, später Hans genannt, geboren, der dann in seinem Leben geheimer Kommerzienrat in München war. Samuel Kühlen war also deutscher Großstadtmissionar mitten in einem Meer von Gleichgültigkeiten. Aber diese Aufgabe dauerte nicht lange, denn Generalsuperintendent Dr. Hoffmann hatte Samuel Kühlen im Auge, als es darum ging, die verwaiste preußische Auslandspfarrstelle in Beirut im Libanon wieder zu besetzen. So kam im Herbst 1860 die Aufforderung an Samuel Kühlen, sich um die Pfarrstelle an der deutsch-französisch-evangelischen Gemeinde in Beirut zu bewerben. Jetzt kommt also der Bereich Heiliges Land, Libanon, Syrien. Es waren Christen gewesen, die noch früher als die Juden wieder die Liebe zum Heiligen Land sich geben ließen. Was für Europa oft wie der letzte Zipfel des Osmanischen Reiches zu sein schien, das war für wache Christenmenschen, wie etwa für den schwäbischen und Basler Christian Friedrich Spittler, die geistliche Herausforderung: auf, lasst uns Zion bauen mit gläubigem Vertrauen, lasst uns die Mauern Jerusalems bauen. Das war möglich geworden durch eine Öffnung Palästinas. Nämlich während der Zeit, als die Ägypter unter Muhammad Ali ab 1831 sich von den osmanischen Oberherren abgelöst hatte. Diese Öffnung wurde von den Türken, auch als sie Muhammad Ali wieder weggeschickt hatten, durchgehalten. Es konnten Konsulate aller großen europäischen Mächte und der USA entstehen. Im Heiligen Land hatten sich nur gewisse orthodoxe Reste und Klöster erhalten. Als ihre Schutzmacht betrachtete sich Russland, und es gab auch einige katholische Klöster und Einsprengsel, als deren Schutzmacht verstand sich Frankreich. Aber nun war es Protestanten aller Denominationen möglich, im Land der Bibel präsent zu sein. Es waren nun Engländer, Preußen, Franzosen, Österreicher, selbst die USA da, die Konsulate eröffneten, und unter dem Schutz dieser Konsulate kamen Missionsgesellschaften, konfessionelle Schulen, konfessionelle Krankenhäuser und Waisenanstalten. 1841 wurde das Unikum eines englisch-preußischen Bistums Jerusalem ins Leben gerufen, das aber bald von dem ehemaligen Basler Missionar Samuel Gobat besetzt und geistlich geprägt wurde. Im Windschatten von Bischof Gobat entsandte Christian Friedrich Spittler fantasievolle und einsatzbereite Krishona-Brüder, wie etwa Ludwig Schneller, nach Jerusalem. Spittler und Gobert schwebte neben der Bekehrung von Juden vor, von Jerusalem aus den alten Plan einer Apostelstraße durch Afrika hindurch ins Werk zu setzen. Aber mit allen geistlichen Anliegen und Plänen verbanden sich bald geradezu undurchdringlich und unauflösbar politische Interessen. Regierungsvertreter wie etwa der liebenswerte Beiruter preußische Konsul Dr. Theo Weber hatten neben preußischen Interessen durchaus auch geistliche Anliegen. Und so wurde er zum Katalysator, zum Beschleuniger der Entstehung für die 1856 entstehende evangelische Gemeinde Beirut. Aber auch im Jerusalem-Verein in Berlin, der 1852 in Berlin ins Leben gerufen war und in dem von allem Anfang an Generalsouveränent Dr. Wilhelm Hoffmann den Vorsitz führte, verbanden sich mit den ursprünglichen rein geistlich-missionarischen Motiven natürlich auch großpreußische Einflusspläne. Neben Jerusalem und dem ursprünglichen Land der Bibel geriet auch der Libanon mit seiner wirtschaftlich bedeutsamen Struktur mit der Hafenstadt Beirut in den Blick auch des Jerusalem-Vereins. Besonders nach dem interkonfessionellen Bürgerkrieg von 1860, der zwischen maronitischen Christen und muslimischen Drusen geführt wurde. Er hatte eine Intervention der europäischen Großmächte zur Folge. Schließlich standen die Banken von Beirut in Verbindung mit Instituten in aller Welt, besonders in Marseille, London und Liverpool. Durch französische Fabriken hatte der Seidenbau eine Blüte erreicht. Die Franzosen erschlossen Straßen ins Innere Syriens, die wichtig für den europäischen Handel waren. Mit dieser steigenden Bedeutung des Handels wurde Beirut auch zu einem Stützpunkt für christliche Missionen, neben den katholischen, meist jesuitischen Missionen, dann vor allem amerikanische und schottisch-protestantische Missionen. Kaiserswerther Diakonie sowie der Johanniterorden begannen segensreiche Arbeiten. Und die Missionsgesellschaften richteten eine ganze Reihe von Schulen aller Art ein. Es waren Europäer, vor allem französische und deutsche Kaufleute, die auch in Beirut auf die Gründung einer eigenen evangelischen Gemeinde aus waren, da sich die amerikanische Mission nicht für die Europäer interessierte. Und deshalb wurde der preußische Konsul Dr. Weber als Vertreter, wie es hieß, der bedeutendsten evangelischen Macht gebeten, bei der Gründung einer evangelischen Gemeinde behilflich zu sein. Obwohl die evangelische Gemeinde bewusst französisch und deutsch geprägt sein sollte, unterstellte sie sich der Aufsicht des preußischen Oberkirchenrates und bat dort um einen Pfarrer, der fähig sei, sowohl in Französisch als auch in Deutsch zu predigen. Die Wahl des Jerusalem-Vereins fiel auf den Domkandidaten Krämer. Er war zwar sehr jung und stand eigentlich noch nicht zur Übernahme eines Pfarramtes an, aber er stammte aus einer französischen Emigrantenfamilie und hatte in Berlin das französische Gymnasium besucht. Erste finanzielle Hilfen erhielt die immer zahlenmäßig kleine Gemeinde, immer etwa um 65 Mitglieder, vom Jerusalem-Verein, auch vom Gustav-Adolf-Verein und von ostpreußischen Christengruppen, denn der Vater von Konsul Dr. Weber war Pfarrer in Ostpreußen und sorgte für Unterstützung aus diesen armen Gemeinden. Trotz überaus treuen Einsatzes von Pfarrer Krämer quälte sich die evangelische Gemeinde mit ihren Gottesdiensten, mit ihren Bibelstunden, Versammlungen ebenso über die Runden wie mit der von Anfang an geplanten Gemeindeschule, die aber nur von ganz wenigen jungen Knaben besucht war. Es war eigentümlich. Erst die große Not des grausamen Bürgerkriegs 1860 zwischen Drusen und Christen, bei dem über 20.000 Christen niedergemetzelt wurden und bis zu 80.000 Flüchtlinge obdachlos und heimatlos wurden, kam es zu einer gewissen Belebung der Gemeinde Beirut. Pfarrer Krämer hat darüber dem Oberkirchenrat in Berlin ausführlich berichtet. Und da heißt es, dass Pfarrer Theodor Fliedner Kaiserswerth gleich beim ersten Hören vom Elend in Beirut 14 Kaiserswerther Schwestern nach Beirut entsandte. Sie bauten das Waisenhaus Zoa auf, eine Suppenküche, ein Witwenasyl, ein Hospital. Seitdem war die evangelische Gemeinde Beirut aufs engste mit der Arbeit der Kaiserswerther Schwestern verbunden, später auch mit dem 1861 von den Johannitern gegründeten Hospital, das von Brüdern vom Hamburger Rauen Haus betrieben wurde. Waisenhaus. Der Kaiserswerther entstand ein Gottesdienstraum für die evangelische Gemeinde. Dr. Lorange vom Johanniterkrankenhaus wirkte zielstrebig darauf hin, dass die Kaiserswerther Arbeit auch das Krankenhaus prägen sollte, das später allgemein das preußische Krankenhaus genannt wurde, in der preußischen Straße, denn in der Nähe war das preußische Konsulat und die Kaiserswerther Anstalt. Der geschätzte Pfarrer Krämer hatte während der Kriegswirren von 1860 seine kranke Frau nach Deutschland geleitet, war aber für kurze Zeit wieder nach Beirut zurückgekehrt. Seine fünfjährige Amtszeit war ohnehin abgelaufen. Mitte September 1861 wurde sein Nachfolger Samuel Kullen. Sofort sah Samuel Kullen an den Sonntagen, an denen morgens französische Gottesdienste stattfanden, nachmittags deutsche Predigten angeboten. Mit der ihm eigenen Sprachbegabung hatte er sich bald so ins Arabische und Neugriechische eingelebt, dass er auch in diesen Sprachen zu predigen vermochte, meist dann im amerikanischen Hospital. Unter ihm begann sich das Zahlenverhältnis von deutschsprechenden und französischsprechenden Gemeindegliedern zu verändern, und zwar zugunsten der deutschsprechenden Gemeindeglieder. So wurde zu Pfingsten 1863 anstelle des bisher in Gebrauch befindlichen Bunsenschen Gesangbuches das Elberfelder Gesangbuch eingeführt. Die Filialgemeinde in Saida, dem alten biblischen Sidon, wurde unter Kullens Amtszeit aufgelöst, doch bestanden die französisch sprechenden Filialgemeinden auf dem Libanongebirge weiter. In Kullens Amtszeit wurde auch zum ersten Mal ein Predigtaustausch praktiziert. So predigten in Beirut Pastor Valentiner aus Jerusalem und Pastor Sior aus Alexandrien. Kullen führte auch in der Gemeinde die Feier des Bußtages ein, des Bußtages, der seinem Vater Johannes Kullen in Korntal immer so wichtig gewesen war, obwohl er sagte, wir sollen nicht nur an einem Tag im Jahr Buße tun. Es wäre so, wie wenn wir unsere silbernen Löffel nur einmal im Jahr putzen würden. Sie brauchen der dauernden Pflege und Reinigung. Weil die von Pastor Krämer gegründete Gemeindeschule die Kräfte des Pfarrers zu sehr in Anspruch nahm, wurde aus der Schweiz ein Lehrer angestellt, der die meisten Schulstunden übernahm. Es bestanden in der Gemeinde nun zwei Schulen, nämlich die Diakonissenschule für Mädchen und die Gemeindeschule für Knaben. Wie wenig Bedürfnis allerdings für diese Gemeindeschule bestand, mag daraus ersehen werden, dass die Schülerzahl aus drei jüdischen, drei griechischen und fünf katholischen Buben bestand. Das heißt, die Schule wurde von keinem einzigen evangelischen Jungen der Gemeinde besucht. Aber Pastor Kullen entfaltete eine vielseitige Aktivität, erhielt auch Privatunterricht bei den Kindern aus reichen Familien und besserte dadurch sein überaus schmales Gehalt auf. Er richtete in der Gemeinde Bibelstunden ein, auch für Diakonissen und für die pflegenden Brüder des Krankenhauses. Er begann eine französische Katechese für die Kinder französischer Familien und machte auch Versuche, in den Gottesdiensten Responsorien zu singen, so wie er es von der englischen Kirche gewohnt war. Aber gerade die französisch reformierten Glieder der Gemeinde schätzten dies nicht und lehnten es ab. Trotz all dieser Aktivitäten von Pfarrer Kullen entwickelte sich das kirchliche Leben nicht sonderlich weiter. Der Kirchenbesuch nahm sogar eher ab als zu. Auch die finanzielle Lage der Gemeinde verschlechterte sich. Zwar nicht drastisch, aber doch spürbar, denn es gingen weniger Beiträge und Abgaben ein. Es gingen eben viele Beiträge und Spenden auch an das Hospital, an das Witwenasyl. Und es ist zu sehen, das kennen wir aus der Geschichte unseres Volkes immer wieder, nachdem die Gefahr des Bürgerkriegs vorbei war, kam es zu einer gewissen geistlich-glaubensmäßigen Sättigung und Erlahmung. Pastor Samuel Kullen hatte also mit einer Situation zu ringen, die ausgesprochen schwierig war. Die Begeisterung des ersten Anfangs war vorbei und die Regelmäßigkeit des kirchlichen Lebens hatte ein gewisses Erlahmen des geistlichen Lebens zur Folge. Parallel zu seinem Dienst erfolgte auch die Gründung einer überaus aktiven angloamerikanischen Gemeinde, die viele Finanzmittel hatte im Jahr 1864. Der Pastor der amerikanischen, angloamerikanischen Gemeinde war gleichzeitig Vorsteher der schottischen Judenmission. Pastor Cullen hatte zu all diesen anderen Gemeinden ein gutes Verhältnis, auch zu den Pastoren, aber manche Gemeindeglieder wurden zu dieser angloamerikanischen Gemeinde abgezogen. Zu den Aufgaben des Beiruter Pfarrers gehörten dann und wann Repräsentationspflichten. So wohnte einmal der Prinz von Nuer, früher Holstein-Augustenburg, mit seiner amerikanischen, ihm morganatisch angetrauten Gattin im wunderbar gelegenen Pfarrhaus, das umgeben war von Palmen, Glycinien, Kaktushecken und von dem man sowohl hinaussah auf das Meer als auch hinaufsah auf die meist schneebedeckten Höhen des Libanongebirges. Übrigens war diese amerikanisch-morganatisch dem Prinzen angetraute Frau später die Ehefrau des Feldmarschalls Graf Waldersee, der Befehlshaber beim Boxeraufstand in China im Jahr 1900 war. Aber zurück zu Samuel Cullen. Zur Aufgabe des Beiruter Pfarrers gehört es auch, Verbindung zu halten mit den anderen Pfarrern, die durch den Jerusalem-Verein angestellt und besoldet waren. So machte Cullen 1863 noch einmal 1865 Reisen zu Pferd und auf Maultieren unter dem Geleitschuss einer kleinen Armee nach Jerusalem und Damaskus. Besonders schön war es für Samuel Cullen, in Jerusalem ausführlich mit Bischof Samuel Gorbat über die ganze Lage im Heiligen Land sprechen zu können. Beirut wurde erst 1875 durch eine Trinkwasserleitung mit gesundem Wasser vom Libanon her versorgt. Vorher mussten in Beirut Trink- und Waschwasser aus Brunnen und Zisternen auf Eselsrücken geholt werden. Meist war dann im Sommer die Gefahr, dass eine Cholera-Epidemie ausbricht. Darum verbrachten die Ausländer mit ihren Familien meist den Sommer auf den Höhen des Libanon. 1865 wütete eine besonders schlimme Cholera-Epidemie in Beirut. Da brachte Samuel Cullen seine Frau, die ein Kind erwartete, und seinen fünfjährigen Sohn Hans nach Bamdun auf das Gebirge, aber er selbst blieb als treuer Seelsorger in der Stadt. Seine Treue und Verbundenheit mit den Menschen bewährte er bis zu seinem Tod. In der Gemeinde selbst wurde nur ein Mitglied krank und genas auch bald wieder. Cullen aber machte in der ganzen Stadt Krankenbesuche und auch Besuche bei solchen, die den Verlust ihrer Angehörigen zu beklagen hatten. Nach den damaligen Berichten war Cullen der einzige protestantische Geistliche, der diesen Dienst der Seelsorge in Beirut furchtlos tat und deshalb auch von allen vertrauensvoll gerufen wurde. Um Gottesdienste war in jener Epidemiezeit nicht zu denken, so konnte Samuel Cullen jeweils donnerstags und freitags seine Gemeinde in Bamdun besuchen. Dort wurde dann den Eheleuten Cullen am 29. August 1865 eine kleine Tochter Luise geschenkt. Übrigens zwei zwischen dem ältesten Hans und der kleinen Luise geborenen Geschwister waren nach den ersten Lebensmonaten gestorben. Auch das belastete die Amtszeit. Das war das Kreuz, von dem Frau Margarete Cullen, geborene vom Ende vorher, schon etwas geahnt hatte. Sie waren auf dem amerikanischen Friedhof bestattet worden. Zum letzten Mal besuchte Samuel Cullen die Seinen am 30. September 1865, also einen Monat, nachdem die kleine Luise geboren war. Eigentlich war er für die Ritte in der heißen Sonne gut ausgerüstet, mit einem breitrandigen Sonnenhut, dazu auch mit einem weißen, mächtigen Sonnenschirm. Und trotzdem wurde er beim Zurückreiten offenbar von einem Sonnenstich getroffen. Er musste sich gleich legen und obwohl, hinterhergesehen, eine Gehirnhautentzündung wohl eingetreten war, predigte er am Sonntagmorgen in deutscher Sprache, aber beim Nachmittagsgottesdienst in französischer Sprache brach er auf der Kanzel zusammen. Dr. Lorange, der zur Gemeinde gehörte, sorgte sich mit ein paar Helfern vom Rauen Haus um den Zusammengebrochenen. Oberin von Trotha, von den Kaiserswerther Schwestern, fuhr nach Bamdun, holte rasch die Familie nach Beirut zurück. Aber Samuel Cullen erkannte die Seinen nicht mehr. Er starb am 4. Oktober 1865. Auf dem kleinen amerikanischen Friedhof wurde er am darauffolgenden Tag neben den kleinen Gräber seiner verstorbenen Kinder beerdigt. Auf der weißen Marmorplatte war neben seinem Namen und den Lebensdaten das Bibelwort zu lesen: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Ja, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Samuel Cullen hatte als echter Missionar mit einem frühen Sterben nüchtern gerechnet. Seiner Frau hatte er darum klar die Weisung gegeben, in einem solchen Fall am besten nach Württemberg zu ziehen, weil ihre eigenen Offiziersangehörigen oft die Garnison wechseln mussten. So war das Ziel der vaterlosen Familie Stuttgart. Dort wohnte Samuel Cullens Halbschwester Therese, verheiratet mit dem Zuckerfabrikanten Reilen. Adolf Reilen hatte bei seiner Verheiratung das der Kullen-Familie gehörende großväterliche Haus in Korntal, also das Haus von Institutsvorsteher Johannes Cullen, übernommen. Mit Rücksicht auf die minimale Witwenrente, die der Jerusalem nach so kurzen Dienstjahren von Samuel Cullen zu zahlen vermochte, bot Adolf Reilen der Witwe die Wohnung in Korntal samt Garten mietfrei an. So wurde Korntal, aus dem Samuel Cullen einst ausgezogen war, um unter schwierigsten Bedingungen Missionar in drei Kontinenten zu sein, der Bergungsort für Menschen, die eigentlich doch im Heiligen Land dazu mithelfen wollten, Zion zu bauen. Der Cullen-Kreis schloss sich jedoch erst völlig, als Margarete Cullen an Ostern 1873 in Hülben, im Heimatort der Cullens, die Ehe schloss mit dem wesentlich jüngeren Hülbener Lehrer Gustav Hörger. Auf diese Weise wurde das Hülbener Schulhaus auch zu einem Mittelpunkt für die Familie, die von Beirut zurückgekommen war. Nach 15-jähriger Ehe mit Gustav Hörger ist Margarete Hörger, verwitwete Cullen, geborene vom Ende, am 7. August 1898 in Hülben verstorben und dort auch bestattet worden. Samuel Cullen aus Korntal, ein Missionar in drei Kontinenten, eine Verpflichtung auch für uns heute. Nicht aufs eigene Leben zu setzen, sondern auf die Verheißungen Gottes.